Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Daily Podcast Spezialausgabe. Mein Name ist Caroline Bartosch und ich habe heute für euch ein interessantes Interview. Mein Kollege Christian Böhmer aus der Innenpolitik hat vor kurzem den Historiker Oliver Rathkolb interviewt. Rathkolb spricht mit Böhmer über die Epidemien im Laufe der Zeitgeschichte und wie diese die Gesellschaft verändert haben. Natürlich geht es im Gespräch aber auch über das neue Buch Rathkolbs. Der Experte hat nämlich über Baldur von Schirach geschrieben, eine der zentralen Figuren im österreichischen NS-Terrorregime. Aber am besten, wir hören gleich rein.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe eines Kurier-Talks. Bei uns zu Gast im Kurier-Stadtstudio ist heute Professor Oliver Rathkolb. Herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind der Vorstand des Zeitgeschichte-Instituts, ein Gründungsmitglied des Bruno-Kreisky-Forums und vor allem heute unter anderem da wegen Ihrer neuen Publikation, einer Biografie über Baldur von Schirach. Vorweg ein paar Fragen aber für Sie auch als Zeitgeschichtler zu Pandemien. Wie geht es Ihnen eigentlich in der Pandemie? Es gibt ja Künstler, Wissenschaftler, die sagen, das war eigentlich beflügelnd. Sie haben eine Ruhe gehabt und haben gearbeitet.
Also ich sehe das sehr ambivalent. Erstens total selbstkritisch, dass wir eigentlich die Erinnerung an frühere Pandemien, ich erinnere an die spanische Grippe gegen Ende des Ersten Weltkrieges und danach, die mehr Opfer gefordert hat als der Krieg selbst, global gesehen, dass wir das völlig verdrängt haben. Ja, ich muss gestehen, ich schließe mich in die Selbstkritik ein. Mein eigener Urgroßvater ist an der spanischen Grippe in Wien verstorben und ich habe das eigentlich nicht richtig eingeschätzt. Also ich glaube, da hätten wir mehr aufbereiten müssen, was jetzt unsere Disziplin betrifft. Ich sehe die Folgen sehr ambivalent. Ja, es gibt auf der einen Seite wirklich Möglichkeiten, also was Digitalisierung betrifft, ja, Online-Kommunikation, unnötige Besprechungen, wo man quer durch Europa fliegt für eine halbe Stunde, werden sich aufhören. Das sehe ich sehr positiv. Ja, wir merken das aber an der Universität Wien, wie wichtig auch gerade der persönliche Dialog, die Interaktion mit den Studierenden ist. Das fehlt allen, das fehlt den Studenten und Studentinnen, das fehlt uns auf der lehrenden Seite. Also hier müssen wir, glaube ich, für die Zukunft den richtigen Mix finden. Wo ich die größte Sorge habe, und da bin ich kein Experte, ist, wie wir das ökonomisch bewältigen. Und da gibt es für mich nur eine Antwort gemeinsam im Rahmen der Europäischen Union. Das ist die einzige Chance. Ich glaube, nationale Sonderwege führen bei derartig gewaltigen finanziellen, ökonomischen Herausforderungen wirklich nicht weiter.
Haben Sie das Gefühl, dass Krisen oder diese Krisen wie Epidemien die Gesellschaften immer wieder weitergebracht haben? Es gibt ja seit tausenden Jahren, also im alten Ägypten schon, Epidemien. Ist das was, wo Sie sagen, wir haben uns da eigentlich weiterentwickelt oder haben es irgendwie so geschafft?
Also im Bereich der Medizin würde ich sagen, ja. Also wenn ich mir anschaue, wie man mit der spanischen Grippe teilweise sehr dilettantisch umgegangen ist und wie man heute mit Pandemien umgeht, ist sicherlich ein großer Fortschritt erfolgt. Wenn ich wieder das historische Beispiel der spanischen Grippe nach 1917 bemühe, die Folge ist der Wahnsinn der Zwischenkriegszeit, Weltwirtschaftskrise und das Desaster des Zweiten Weltkriegs und der Shoah. Also ich glaube, man muss wirklich sehr aufpassen. Es hat sozusagen Fortschrittselemente, aber gleichzeitig, glaube ich, muss sich die Gesellschaft am Schopf packen und die grundlegende Frage auch nach der Pandemie stellen, wo wollen wir eigentlich hin im Ökonomischen, in den Umweltfragen, wohin geht unsere Demokratie und wo wollen wir im Rahmen vor allem der Europäischen Union vor dem sich abzeichnenden globalen Wettbewerb, Stichwort China, wo wollen wir gemeinsam hingehen?
Wie ist es, Sie haben das Stichwort schon mehrfach gebracht, jetzt Europa, wie ist es Ihnen da gegangen? Im März hatten wir LKWs, die zwischen Bayern und Österreich standen, mit Schutzkleidung, die bezahlt und bestellt war. Trotzdem gab es Grenzen innerhalb von Europa. Dann wurde die Impfung gemeinsam gekauft, was positiv war. Jetzt hat man irgendwie aber wieder den Eindruck, dass die Staaten in einen Wettlauf eingestiegen sind. Wer erster sein darf, funktioniert Europa einfach so nicht?
Also ich glaube, diese Auseinandersetzung mit der Eindämmung der Pandemie beziehungsweise dann auch mit der gemeinsamen Entwicklung des Impfstoffes, ja, zeigt, dass Europa, dass die Europäische Union eine wirklich tiefgreifende Reform braucht. Ja, ich finde es absurd, dass ich mir chinesische FFP2-Schutzmasken kaufen kann vor dem Hintergrund der ökonomischen Möglichkeiten der Europäischen Union. Es hat besser, wie Sie gesagt haben, bei der Schutzimpfung funktioniert. Also ich glaube, man sollte wirklich daran gehen, bestimmte Dinge gemeinsam zu regeln. Ja, also gerade auch die Grenzregime, die Lockdowns, ja, wenn wir das gemeinsam koordiniert hätten, also von Schweden bis Italien, von Westen nach Osten, glaube ich, hätten wir uns ökonomisch viel erspart und wir hätten viele Menschenleben gemeinsam gerettet. Aber ich glaube, das bedarf meiner Meinung nach, ja, und das, glaube ich, ist eine sehr pessimistische Prognose, mindestens noch 2 Generationen, bis wir imstande sind zu erkennen, dass wir nur gemeinsam die neuen großen globalen Herausforderungen und die Pandemie ist ja eine globale Herausforderung, bewältigen können.
Sie haben es auch angesprochen, was Grundrechtseingriffe etc. angeht. Wie haben Sie jetzt runtergebrochen auf Österreich das wahrgenommen? Ist die österreichische Demokratie, um es pathetisch zu sagen, krisenfest? Hat das funktioniert oder entsolidarisieren wir uns zunehmend? Was ist da Ihre Einschätzung?
Also ich muss sagen, was die Demokratie betrifft, ja, der parlamentarische Prozess, auch die Rolle des Verfassungsgerichtshofes, die eine brillante in dieser Situation ist, ja, bin ich eigentlich relativ zufrieden. Ja, die Demokratie, die parlamentarische Demokratie ist kein vollkommenes Instrument. Es bedarf der ständigen Interaktion, Verhandlung. Ich glaube, da haben auch viele Politiker gelernt. Ja, ich hätte mir eigentlich eine engere Interaktion, vor allem zwischen Bundesländern und Bund, gewünscht. Ja, das wird vielleicht eines Tages auch funktionieren. Und wie gesagt, die Verbindung zur Europäischen Union, da ist viel nachzubessern. Ja, auch was die Umfragen betrifft, so hat sich das autoritäre Potenzial, und wir haben im Mai, Juni wieder neue Umfragen an der Universität Wien gemacht, im Corona-Pendel, nicht wirklich verschoben, aber gleichzeitig sollte man auch nicht vergessen, es gibt ein grundsätzliches autoritäres Potenzial. Ja, also Menschen, die sagen, wir brauchen keine Wahl, wir brauchen kein Parlament, wir brauchen einen starken Führer. Ja, das liegt je nach Umfrage und Stimmung 10-15%, und das ist nicht wenig. Und wenn ich mir die Debatte um die Impfverweigerung ansehe, da gibt's durchaus eine Korrelation. Ja, also das sozusagen ist, glaube ich, auch die Herausforderung für den demokratischen Prozess, aufzuklären, zu überzeugen, in die Öffentlichkeit zu gehen und vor allem bei so einer großen Herausforderung, wie auch nach 1945 hier in Österreich einen gemeinsamen Schulterschluss zu finden und das mit der Europäischen Union auch entsprechend und mit unseren Nachbarstaaten zu akkordieren und besser abzustimmen. Also alleine das Theater am Grenzregime zwischen Bayern und Österreich ist ja wirklich was Kafkaeskes, was völlig unnötig war. Ja. Und da gibt es deutlichen Nachbesserungsbedarf.
Würden Sie zustimmen, dass es am Anfang diesen nationalen Schulterschluss gab und dass der jetzt eigentlich kaum noch wahrzunehmen ist?
Ja, also ich war eigentlich am Anfang sehr überrascht, ja, auch über die Disziplin. Ja, das hat wirklich gut funktioniert. Man sieht ja auch, wie schnell die Zahlen hinuntergegangen sind. Aber über den Sommer ist sozusagen die österreichische Lebensfreude und ein bisschen Nachlässigkeit und das uns, was uns ja auch sympathisch macht, ein bisschen Undisziplinierte wieder hervorgebrochen. Aber ich bin letzten Endes optimistisch bei aller Debatte und Diskussion, dass es vor allem gelingen wird, mit dann auch einer wirklichen Impfwelle und verbunden mit einer Testwelle die Pandemie zumindest bis zum Herbst in den Griff zu bekommen. Viele viele Experten meinen Sommer, ich bin da ein bisschen skeptisch. Mhm. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass es verfassungsrechtlich nicht möglich ist, eine Impfpflicht per se zu verordnen. Also es bedarf großer Überzeugungsarbeit und das wird noch dauern, ehe dann wirklich die Pandemie eingedämmt werden kann.
Ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen wollen, aber Sie sind ja nicht nur Historiker, sondern Jurist auch. Wie ist es Ihnen mit diesen Verordnungen gegangen und was halten Sie von quasi Zwangsmaßnahmen, wieder von Ihnen angesprochenen Impfpflicht? Pandemie ist eine Sondersituation.
Ist eine Sondersituation, aber da muss ich sagen, da waren die ersten Gesetzesentwürfe, auch Verordnungen des Gesundheitsministeriums, das muss ich ganz offen sagen, wirklich dilettantisch unterwegs, weil sie dem Regelwerk der Verfassung nicht entsprochen haben. Da ist inzwischen, glaube ich, viel passiert. Es werden auch anerkannte Verfassungsjuristen und Juristinnen eingebunden. Also da ist man auf einem guten Weg. Und wie ich schon vorher gesagt habe, ich glaube, wir haben derzeit in der Zusammensetzung einen Verfassungsgerichtshof wie nie in der Geschichte zuvor. Ja, ist wirklich also eine aus allen unterschiedlichen, auch ideologischen Segmenten, juristischen Schulen gut zusammengesetzte Gruppen von Spitzenjuristinnen und Juristen. Und man merkt, wie genau sie auch immer und sehr schnell auch auf die Einhaltung der Grundrechte, der individuellen Rechte dann auch dringen und das auch sehr deutlich signalisieren. Also nach diesen anfänglichen auch Versuchen, zum Beispiel in den Privatraum einzudringen etc. Mhm. Also jeder, muss ich schon sagen, Jus-Student in einem höheren Semester hätte hier Alarm geschlagen. Ich habe keine Ahnung, wer sowas erfunden hat. Glaube ich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und was mich eigentlich beruhigt, ist die Diskussion darüber. Ja, und wenn ich mir das anschaue mit anderen Diskussionsfeldern in Europa, beispielsweise in Ungarn, wo es so schwierig ist, Verfassungsrechte auch deutlich einzumahnen und durchzusetzen, da muss ich wirklich sagen, da bin ich trotz dieser katastrophalen Pandemie und der negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft, der vielen Todesopfer, die Nachwirkungen, die Spätfolgen der Pandemie, bin ich eigentlich vorsichtig optimistisch.
Wir machen jetzt einen relativ scharfen Schnitt und gehen zu dem, was Sie die letzten Monate und Jahre gemacht haben, nämlich zu Ihrer Arbeit, so im jüngsten Buch. Baldur von Schirach, die meisten Österreicher werden den Namen vielleicht von seinem Enkel jetzt ein bisschen besser kennen, aber war ein sehr prominentes Mitglied des NS-Terrors. Warum ausgerechnet er? Es gibt über Hitler, über Himmler, über alle Funktionsträger ja mannigfaltige Bücher. Warum hat sie der wissenschaftlich fasziniert?
Also ich habe schon lange über ihn gearbeitet im Kulturbereich. Ich habe ja relativ viel gemacht über Kulturpolitik im Nationalsozialismus, habe ein Buch geschrieben über Führerpartei und Gott begnadet, über Künstlereliten im Nationalsozialismus, über Oper in Wien. Also Baldur von Schirach ist eine ganz zentrale kulturpolitische Figur, die eigentlich sehr positiv in Erinnerung geblieben ist nach 1945, wenn ich mich so die Geschichte der Wiener Philharmoniker anschaue, die in diesen Anfangsjahrzehnten nach 45 eine sehr positive, fast verklärende Rolle hatten und eine Delegation höchstwahrscheinlich von Pensionisten hat ihm ja dann nach seiner Haftentlassung in Spandau auch den Ehrenring noch einmal verliehen. Also das zeigt, wie wirkungsmächtig seine Tätigkeit hier war. Und das Zweite ist ein Angebot eben des Molten Verlags, Styria von Dr. Sachs-Lehner, der diese Lücke festgestellt hat, ja, dass es über alle zentralen Angeklagten der ersten Reihe beim Nürnberger Kriegsverbrecherprozess 46 umfassende Biografien gibt. Hier gibt es eine gute, aber längst vergriffene Dissertation vor zig Jahren geschrieben. Und deswegen habe ich dann die Herausforderung angenommen. Und für mich war das auch insofern ein spannendes Projekt, weil es natürlich auch viel mit unserer Gegenwart zu tun hat. Ja, Stichwort Terror. Ja. Mhm. Also die Möglichkeit, junge Menschen ja durch eine geschickte, sehr populistische, strategische Politik umzudrehen und sie zu fast, würde man sagen, manipulierbaren Vehikeln zu machen. Das hat Schirach perfekt vorexerziert als Reichsjugendführer für Hitlerjugend, BDM etc. Ja. Und was man eigentlich völlig vergessen hat in der Anfangsphase, so ab 33, aber schon auch 32, sind er und sein Schwiegervater Heinrich Hoffmann, der berühmte Leibfotograf unter Anführungszeichen von Adolf Hitler, die zentralen PR-Leute von Adolf Hitler. Also sie veröffentlichen Broschüren mit den Fotos von Hoffmann, mit dem Text von Baldur von Schirach, die Hitler mehr oder weniger volksnah präsentieren. Also Hitler, wie ihn keiner kennt, ein netter, älterer Herr aus Österreich, der Deutschland wieder zur wahren Größe entfaltet. Und das setzt sich bis ungefähr 1938, 39 fort. Dann verliert er das Match um einen Ministerposten als Reichserziehungsminister und die Entsendung nach Wien ist eigentlich schon politisch ein Abstieg. Er bleibt Reichsleiter, wird hier Reichsstatthalter und Gauleiter. Aber politisch ist er schon in der Provinz gelandet, aber mit sehr viel Geld und entfacht eine unglaubliche Kulturpolitik, die, wie ich in dem Buch nachgewiesen habe, auch sehr geschickt wieder sowas zulässt wie eine subkutane, unterschwellige Wiener Identität neben der nationalsozialistischen deutschen Identität. Und insofern gehört er, und das ist meine gewagte These am Schluss, auch so ein bisschen was zu den ideologischen Vorbereitern der kulturstrategischen Initiativen nach 45, also die Bedeutung von großen Kulturinstitutionen wie Staatsoper, Burgtheater, Literatur, bildende Kunst. Da ist eine Schlüsselfigur und das wird eigentlich nach 45 natürlich im demokratischen Sinne dann in der Zweiten Republik auch weitergeführt und das habe ich versucht ein bisschen zu entschlüsseln.
Was ist Ihre persönliche These, wie sich Österreich oder wie sich unsere Gesellschaft insgesamt in Europa oder die Welt weiterentwickeln wird? Werden wir was daraus lernen? Haben wir was daraus gelernt und wissen es nicht?
Also dieses Frageaspekt, und das ich jetzt aufmache, ist extrem schwierig. Ja, ich bin kein Zukunftsforscher, ich bin gemischter Gefühle. Ja, ich glaube, in einigen Bereichen werden wir vielleicht die Lehre ziehen. Ja, vielleicht werden wir die Turboglobalisierung besser verstehen. Ja, also es wäre ein leichtes gewesen, diese Pandemie innerhalb von einer Sekunde zu beenden, wenn wir reagiert hätten, wie wir jetzt mit den Flügen aus Großbritannien reagieren. Also wenn wir die Kommunikationsverbindungen, die Transporte nach China gestoppt hätten nach den ersten Indikatoren und die kommen ja schon deutlich Ende November, Anfang Dezember in Italien an, aufgrund auch einer großen Anzahl von chinesischen Arbeitskräften, die in Norditalien tätig sind. Wenn wir da schnell reagiert hätten und wenn, und das ist auch mein kritischer Punkt, die Weltgesundheitsorganisation das Wort Welt auch ernst genommen hätte und sich nicht politisch da auch unter Druck setzen hätte lassen. Alle haben Angst gehabt vor ökonomischen Folgen etc. Das hätte den Chinesen genauso geholfen, wie es uns geholfen hätte. Also vielleicht lernen wir mehr über die Turboglobalisierung und die internationale Vernetzung. Ja, und das muss man einfach auch ins Gefühl bekommen. Ich glaube, da stehen wir erst am Anfang. Ja. Ob wir wirklich imstande sind, beispielsweise im Umweltbereich. Ja, jetzt, es gibt ja erste gute Signale durch den neuen Präsidenten Biden aus den USA, dass da eine andere Welle erfolgt. Aber das ist ja auch verbunden mit massiven ökonomischen, wirtschaftlichen Einschnitten. Wenn wir hier die Umweltfrage ernst nehmen, ob wir das schaffen, da bin ich vorsichtig, skeptisch und ein bisschen optimistisch. Aber was mein Wunsch wäre, und das ist fast eine Utopie, ist einfach, dass wir die negativen Auswirkungen der Turboglobalisierung auch auf unsere Gesellschaft, auch auf die mentale Disposition der Menschen ernst nehmen. Es gibt einfach viele, die in diesem unglaublichen ökonomischen Wettlauf auf der Strecke bleiben, dass wir besser versuchen, die aufzufangen, zu integrieren und damit die Gesellschaft auch neu zu konzipieren. Aber wie gesagt, das ist eine Utopie, die Zukunft wird es zeigen.
Haben Sie den Eindruck jetzt ganz persönlich, dass diese Krise uns jetzt vor Augen geführt hat, welchen Stellenwert die Wirtschaft in der Gesellschaft hat? Weil Sie haben es ja selber angesprochen, das war das Argument, na, wir können jetzt nicht sozusagen einen Cut machen, weil Was heißt das für Konjunktur und für all das andere? Ja. Ist das?
Also ich glaube, es wird eine interessante Entwicklung geben, weil wir haben ja Jahrzehnte einer Politik hinter uns und das betrifft nicht nur die konservativen Parteien, sondern genauso auch die Sozialdemokratie, also weniger Staat. Wir brauchen keinen Staat mehr, keine staatlichen Investitionen etc. Wenn wir anschauen, wie die Pandemie jetzt bekämpft wird, so sind es massive staatliche, das heißt gemeinsame Ausgaben, die wir tätigen. Also da wird es, glaube ich, eine Justierung in der Rolle des Staates geben. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt für die Zukunft. Ja. Ich glaube, das Wichtigste, wiederhole mich hier, ist einfach zu verstehen, dass wir Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur in einem großen internationalen, europäisch-globalen Rahmen betreiben. Also da müssen wir hin. Ich glaube, wir würden uns auch leichter tun, innenpolitisch gesehen, auch in der Europäischen Union. Und es wird ja gerade vorexerziert, dass höchstwahrscheinlich ein Vertrag mit Großbritannien von den Fischereirechten abhängt, ja, die also nicht einmal 1% der Wirtschaftsbeziehungen ausmacht. Also bei aller Wertschätzung und bin ein großer Fischesser, ja, ist das absurd, ja. Unsere Enkel werden uns dafür prügeln, ja, weil es ist für beide Einheiten dann sicherlich ökonomisch ein Nachteil, wenn kein Vertrag zustande kommt. Sicher mehr für die Briten, aber auch die Europäische Union und damit wir werden darunter leiden. Also ein bisschen mehr die Wertschätzung und das Zentrale. Also das, was wir vielleicht aus dieser Pandemie mitnehmen könnten, und das beginnt schon manchmal durchzublinken, ist halt auch der Stellenwert von bestimmten Traditionen. Ja, also ich glaube, dass zum Beispiel die persönliche Interaktion plötzlich, weil wir sie nicht mehr machen dürften, ja, wesentlich
mehr
wertgeschätzt wird. Ja, also dass man eben plötzlich ist die Oma oder der Opa im Altersheim ganz wichtig, ja, und alle sind aufgeregt, dass sie nicht hin können. Ja, also vielleicht tut sich hier etwas auch trotz der digitalen Revolution eben auch diese persönliche Interaktion zu fokussieren. Ja, also ich beobachte das auch bei den Studierenden, auch bei jüngeren Mitarbeitern. Ja, es ist so schwer, sie dazu zu bringen, zum Beispiel zu telefonieren oder Dinge halt in Sitzungen anzusprechen. Also man schreibt lieber kettenlange E-Mails, ja, wo dann furchtbare Auseinandersetzungen und Diskussionen entstehen, ja, die ich also in einem Vier-Augen-Gespräch innerhalb von 5 Minuten ausräumen könnte. Also bisschen mehr hin in eine fokussierte, auch persönliche Interaktion würde ich mir schon nach der Pandemie wünschen.
Also die Digitalisierung hat auch ihre Grenzen irgendwo.
Genau, ja. Also sie hat Vorteile, keine Frage. Also eben Online-Konferenzen sparen viel Geld und Zeit und unnötige Sitzungen quer durch Europa, wo man hin und her fliegt. Ja. Aber auf der anderen Seite wird gerade auch in dieser Interaktion deutlich, ja, was das persönliche Gespräch, das Gespräch in einer kleinen Gruppe unter 4 Augen auch bedeuten kann. Ja, also da, glaube ich, können wir nachjustieren, also unnötige Besprechungen, wo wir quer durch Europa fliegen, minimieren und dafür den direkten Kontakt auch im eigenen Unternehmen, Betrieb, in der eigenen Institution also zu intensivieren. Also das wäre eigentlich meine Hoffnung, dass wir das als eine grundsätzliche Lehre daraus ziehen, also alle Möglichkeiten der digitalen Revolution nützen, auch im Schulbereich, ja, wo wir ja gesehen haben, wie schlecht wir eigentlich ausgerüstet sind, wo wir aber auch jenen, die sich einfach einen Laptop nicht leisten können oder eine Internetverbindung, auch die Möglichkeiten geben müssen. Wenn wir das schaffen, dann können wir, glaube ich, auch das Potenzial unseres Bildungssystems wesentlich besser ausnützen, als wir das heute tun. Aber wir sehen das gerade im Schulbereich, wie wichtig für die Schülerinnen und Schüler auch der Schulunterricht ist, das Treffen mit Lehrern, mit Freunden, extrem wichtig. Das haben wir immer unterschätzt, ja, und das eigentlich abgetan. Ja, die müssen halt und Zwang. Ist auch, glaube ich, für die Schülerinnen und Schüler ein interessanter Lernprozess. Plötzlich ist die Schule wichtig und sie protestieren, wenn sie aus der Schule mehr oder weniger hinausgesperrt werden. Und das ist, glaube ich, eine positive Entwicklung, weil man hier merkt, was da für ein Potenzial für die Zukunft in den Schulen drinnen steckt.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, es ändert sich auch da an der Uni nicht. Es ist nicht so, dass die Studenten gern zu Hause sitzen mit dem Laptop und irgendwie eine Zoom-Konferenz haben, sondern die wollen auch interagieren mit dem Professor.
Genau, ja, also sie haben wirklich, ich habe ja im ersten Lockdown auch unterrichtet, habe also über Nacht meine Lehrveranstaltungen auf digitale umstellen müssen. Und man hat wirklich gemerkt, wie sie auch darunter gelitten haben. Ja, also weil auch die ganzen sozialen Kontakte nicht funktioniert haben. Sie konnten nirgends hin. Wir haben sie aus der Uni ausgesperrt, auch teilweise aus der Bibliothek. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden, weil die Bibliotheken offen sind. Also es muss immer eine Mischung sein. Aber ich persönlich habe gemerkt, also erstens ist es für die Lehrenden wesentlich anstrengender, einen Online-Kurs zu unterrichten. Ja. Mhm.
Und das trifft, weil, warum? Also
einfach die Vorbereitung ist intensiver. Ja, ich kann nicht so schnell reagieren. Es ist so schwierig, wenn ich 20, 25 Studierende in einem Seminar habe, die gleichzeitig irgendwie in den Kasteln im Blick zu haben, in die Diskussion zu bringen. Ja, da tue ich mir in einem Seminarraum wesentlich leichter. Und was für mich überraschend war, das betrifft auch ganz junge Lehrenden, die haben noch größere Probleme gehabt, die haben irrsinnig viel Zeit investiert. Ja. Und es ist auch für die Studenten, die waren eigentlich auch nicht wirklich glücklich mit dem Online-Unterricht. Und zwar nicht nur, weil die persönliche Interaktion im Seminar oder in der Vorlesung gefehlt hat mit Lehrenden und den Mitstudierenden, sondern auch, weil das ganze soziale Ambiente der Universität gefehlt hat. Ja. Was die Uni eigentlich nie kapiert hat, ist, dass sie nicht nur eine Lehreinrichtung ist, sondern dass sie eine ganz, ganz wichtige soziokulturelle Funktion hat, die man eigentlich in der Zukunft auch ausbauen müsste. Ja, da haben wir viel gemacht auch mit, also dass die Studierenden an der Uni lehren können mit eigenen Räumen zum Selbststudium etc. Also ich glaube, da gibt es ein großes Potenzial, um also unsere Bildungsmöglichkeiten noch deutlicher zu machen. Und das war, glaube ich, für alle ein sehr interessanter Lernprozess.
Also so die Uni, wie man es auch historisch im Kopf hat, als eine Institution, die Dinge vorantreibt, die der Gesellschaft vorangeht und Veränderungsprozesse im Positiven voranstößt.
Absolut, ja, und immer in der gemeinsamen Interaktion und Kommunikation, ja. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und das kann ich nicht ersetzen durch Online-Konferenzen. Man merkt ja auch, dass die Diskussionskultur eine ganz andere ist. Ja, also insofern muss ich sagen, bin ich froh, spätestens im Herbst des nächsten Semesters werden wir uns noch bestenfalls hybrid oder online durchwursteln müssen. Mhm. Aber ich freue mich auf
das echte
Semester. Und gleichzeitig haben wir unglaublich nachgerüstet. Also ich kann dann zum Beispiel viel leichter heute dann auch internationale Lehrende in einer Online-Session schnell dazu bringen. Wir haben letzte Woche mit einem Top-Experten der Yale University, dem Professor Anne Westert, für unsere Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine super zweitägige Workshop-Situation gehabt. Wir wollten ihn eigentlich nach Wien einladen, ist nicht gegangen aufgrund des Lockdowns. Jetzt haben wir das online gemacht. Also da gibt's schon Vorteile, aber letzten Endes die physische Interaktion ist ein ganz zentraler Wert in unserer Gesellschaft und ist auch meiner Meinung nach diese freie auch Auseinandersetzung, ja, ohne Zensur, ohne politische Auflagen, ja, das ist auch die Stärke, glaube ich, der Europäischen Union und auch Österreichs, also da wieder zurückzukommen, da wollen wir, glaube ich, alle hin.
Abschließende Frage zum Krisenthema. Was hat Sie überrascht, im Positiven wie im Negativen, wenn Sie jetzt zurückschauen, bis Februar, März?
Also im Positiven überrascht hat mich, dass das im März so schnell und relativ gut funktioniert hat, ja, trotz aller Probleme, gesetzlicher etc. Aber es ist wirklich gelungen, die Infektionszahlen sehr schnell hinunterzubringen. Und hat damit den Sommer geöffnet. Was ich nicht verstehe, ist, es war jedem Experten, und ich habe noch keine andere Meinung gehört, klar, dass es mindestens eine zweite Welle geben wird, ja, und dass wir es nicht geschafft haben, ja, mit einem vorsichtigen Test regulativ die Situation auch im Sommer unter Kontrolle zu behalten, das wird sicher etwas sein, wo sich viele in der Zukunft den Kopf zerbrechen müssen. Weil man darf nicht vergessen, dass natürlich ein Lockdown, wie wir ihn erleben und noch erleben werden, ja, ökonomisch, also unsere Budgets in einem extremen Ausmaß belastet. Und wenn man da im Sommer etwas vorsichtiger, ja, und durchaus auch mit Tests, mit auch anderen Maßnahmen eingegriffen hätte, hätte man vielleicht sich manche Maßnahmen erspart. Aber wenn wir quer durch Europa schauen, es hat eigentlich niemand den guten Weg gefunden. Und ehrlich gesagt, das schwedische Modell mit diesen
hat nicht funktioniert.
Hohen Todesopferraten, das ist wirklich, und der schwedische König hat das sehr deutlich gemacht, ist eine Schande eigentlich für den schwedischen Wohlfahrtsstaat. Und da ist mir das nicht optimale, aber doch teilweise funktionierende österreichische Modell deutlich lieber.
Kommen wir nochmal kurz zum Schirach. Was spannend ist an ihm, ist ja, er hat eine amerikanische Familiengeschichte zu einem sehr, ich glaube, sie schreiben sogar drei Viertel an ihm sind amerikanisch. Sein Großvater, Urgroßvater stand am Bett eines gewissen Abraham Lincoln zur Totenwache. Wie passt das zusammen? Also auf der einen Seite ein durchaus ideologischer und glühender Nationalsozialist, der aber eigentlich sagen muss, er kommt familiär aus einem ganz anderen Eck.
Ja, das ist, glaube ich, das Spannende auch an Baldur von Schirach und zeigt natürlich, wie Menschen auch sehr schnell dann in einem bestimmten politischen Prozess manipuliert werden können. Er hat ja lange auch diese amerikanischen Traditionen irgendwo auch gepflegt. Ja, er hat ja bis zum Alter von 5 Jahren nur Englisch gesprochen. Man merkt, dass auch sein Deutsch ist ein ganz anderes. Ja, also er ist sicherlich kein glühender nationalsozialistischer Gauredner geworden. Ja, er hat eine viel zu weiche Sprache. Aber was ihn fasziniert hat, und da merkt man natürlich dann schon die Prägung, vor allem durch seinen Vater, ja, der zwar auch eben diese amerikanische Komponente aus der Familiengeschichte hat, aber der sozusagen sich als durch die Weimarer Republik geschädigter Aristokrat gesehen ist. Er hat seine Intendanz in Weimar verloren, ja, also eine Art soziale Herabstufung, und hat das nie verkraftet. Und er ist ein Prototyp für eine ganze Klasse in der deutschen Gesellschaft, deswegen auch der Titel zwischen Goethe und Hitler, die auf der einen Seite die deutschen Traditionen der Hochkultur aufrechterhalten wollten, aber einen neuen Führer gesucht haben. Ja, die meisten nicht mehr die Monarchie, sondern ein autoritäres Regime, das mit harter Hand durchgreift. Und hier ist eigentlich Baldur von Schirach sehr schnell hineingerutscht, auch in der Erziehungseinrichtung, in der er war. Ja, das war so eine scheinbare Reformschule, in der er eine Zeit lang gegangen ist. Wenn man genau hinschaut, ja, ist das eher der Prototyp einer Eliteneinrichtung, die antidemokratisch war, die wirklich versucht hat, die Demokratie zu zerstören und die jungen Menschen, die jungen Buben vorbereitet hat auf einen neuen Krieg, auf einen neuen Führer. Und in diesem Trend liegt er dann sehr schnell auch als Studentenfunktionär, also auf der Suche nach einem neuen Führer und auch immer wieder dann, man merkt es auch an seinen Liedtexten, an seinen Gedichten, an seinen Reden, ja, versucht er die Hitlerjugend wirklich auf einen neuen Krieg vorzubereiten. Fast würde man sagen, er peitscht sie ein, diese totale neue Konfrontation durchzufechten, weil er gehört einer Generation an, die noch zu jung war, um den Krieg persönlich an der Front zu erleben, also auch die Tragik, das furchtbare Grauen zu erleben, aber gleichzeitig schon mitbekommen hat, was sich da abspielt. Also insofern ist er jemand, der zwar die Möglichkeit gehabt hätte, und er war ja auch in den 20er Jahren einmal für einige Wochen in den USA, hatte auch ein Angebot bei einem Onkel in einer Bank in New York zu arbeiten, aber letztendlich hat ihn dieser Nachholprozess im autoritären Deutschland fasziniert, und deswegen ist er auch zurückgekommen und hat sich mit aller Kraft in die nationalsozialistische Bewegung mit einer unglaublichen, auch persönlichen Verehrung von Adolf Hitler eingebracht. Und insofern ist auch ein Spiegelbild eigentlich einer ganzen Generation.
Da ist aber dann irgendwann ja mal was passiert, weil er hat sich sehr schnell Hitler genähert mit seinem Schwiegervater und war ganz nah dran. Und dann gab es aber einen Bruch. Wie kam das zustande?
Also ich glaube,
wieso hat er sich
Bruch entfernt? Hat zwei Linien. Die erste Linie ist, er war meiner Meinung nach 1938, noch Anfang 1939 vorgesehen als Nachfolger des Reichserziehungsministers Rust, weil Hitler wollte das gesamte Erziehungswesen total reformieren. Also nach dem System der Hitlerjugend, also starke Selbstführung durch Jugendfunktionäre, weniger Erwachsene, stärkere Ideologisierung und das gesamte System noch stärker auf Adolf Hitler ausrichten, wie es bei der Hitlerjugend passiert ist. Diesen Machtkampf verliert Schirach interessanterweise deswegen, weil es Krieg gibt und Hitler nicht mehr persönlich für ihn erreichbar ist, weil er im Aggressionskrieg gegen Polen beschäftigt ist. Diesen Kampf verliert er, meldet sich dann auch freiwillig, geht an die Westfront, wird zum Leutnant befördert, ausgezeichnet und bekommt den Posten in Wien als Reichsstatthalter und Gauleiter sozusagen als wohldotiertes Trostpflaster mit viel Geld, Budget. Die Position, die er in Wien ausüben sollte, und das wurde auch von Hitler vorgegeben, war, die Wiener wieder mit dem Nationalsozialismus stärker zu versöhnen, weil vor allem der Vorgänger von Schirach, der Saarländer Bürki, hat eine sehr rigide reichsdeutsche Politik gehabt. Also alle Führungspositionen waren großteils mit Reichsdeutschen besetzt. Die österreichischen Nazis sind nicht zum Zug gekommen. Da gab es also innerhalb der NSDAP große Unruhe und Unzufriedenheit. Und Schirach sollte die österreichischen Nationalsozialisten und auch im weitesten Sinn die Wiener stärker ans Reich binden und sie befrieden. Das ist ihm übrigens auch geschickt gelungen mit einer sehr ambivalenten Politik. Das, was, glaube ich, hinter Schirach immer verborgen geblieben ist, ist seine starke auch persönliche Involvierung in die Shoah, also in die Deportation der noch verbliebenen Wiener Juden und Jüdinnen und auch in seiner Zielsetzung nach dem Attentat gegen den stellvertretenden Reichsprotektor von Böhmen und Mähren, Heydrich, die Wiener Tschechen auch faktisch für die künftige Deportation nach dem Krieg vorzubereiten. Also auch hier eine weitere rassistische Unrechtsmaßnahme und massive Verfolgung zu setzen. Das hat er geschickt in Nürnberg immer wieder zur Seite gewischt, wobei man in Nürnberg schon merkt, dass ihm da seine amerikanischen Wurzeln auch in der Lage zu sein, perfekt Englisch zu sprechen, auch die Mentalität der amerikanischen Richter vor allem besser zu verstehen, das hat er perfekt gemacht.
Ist ja bemerkenswert. Er ist ja, glaube ich, der Einzige, wenn ich es richtig im Kopf habe, der quasi mit dem Leben, nein, es gab Speer noch, aber genau. Abgesehen davon sind die meisten hingerichtet worden.
Also eine große Anzahl. Also er und Speer sind für die Amerikaner vor allem extrem wichtig gewesen, weil für die Amerikaner war ja das nicht nur ein klassischer Kriegsverbrecherprozess, um Gerechtigkeit zu judizieren, sondern auch um der deutschen Öffentlichkeit zu zeigen, es gibt hochrangige Nationalsozialisten, die auch Schuld bekennen. Ja, und das hat Speer im großen Ausmaß gemacht, obwohl er als Reichsrüstungsminister eine zentrale Kraft gewesen ist bei der Ausbeutung von Sklavenarbeitern und Rüstungsarbeitern. Ja, also er ist eine wirkliche Täterfigur gewesen, aber er hat seine Schuld einbekannt. Und was Schirach noch stärker gemacht hat, und da merkt man auch seine intensiven Gespräche mit amerikanischen Gerichtspsychologen, ist Adolf Hitler selbst ständig zu attackieren und sich faktisch in der Hauptverhandlung von ihm zu distanzieren. Und zwar in einer ganz massiven Weise. Und es war kein Zufall, dass ich seine Originalmitschrift dieser Rede, die er genau vorbereitet hatte, im Nachlass des amerikanischen Gerichtspsychologen Gilbert in Yad Vashem in Jerusalem gefunden habe. Ja. Also eine skurrile, rechtlich auch höchst problematische Geschichte, dass faktisch ein amerikanischer Gerichtspsychologe bereitet die Verteidigungsrede mit vor. Aber da war das Ziel der Amerikaner einfach, einen führenden Nationalsozialisten, noch dazu einen, der für die Hitlerjugend nach wie vor etwas bedeutet hat, ja, zu finden, der Schuld einbekennt. Und andere, wie beispielsweise Göring, waren ja entsetzt und haben diesen Weg nicht mitgetragen.
Aber das heißt, man musste auch klar machen der Öffentlichkeit, es macht einen Unterschied, ob man sozusagen diesen Läuterungsprozess durchmacht oder nicht. Weil wenn man ihn hingerichtet hätte, wäre quasi seine genau. Distanzierung
wertlos gewesen. Genau, also da war den Amerikanern wichtiger, als ins Detail zu gehen, also sein Wissen über die Shoah zu hinterfragen etc., dieses öffentliche Statement, und eigentlich hat ihm das den Kopf gerettet. Das muss man rückblickend vor dem Hintergrund auch der Beweislage schon deutlich sagen. Und andere Dinge, wie zum Beispiel seine massive, auch persönliche Involvierung in den Kunstraub in Europa, in den Niederlanden, im heutigen Österreich etc., gar nicht berücksichtigend. Also war ein schwerst belasteter Nationalsozialist, und er hat sich sozusagen durch diese massive Distanzierung von Hitler und diese Anklage von Adolf Hitler dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes herausgeredet. Und es ist auch ganz spannend, dass er zum Beispiel, als er dann aus Spandau entlassen wurde, in öffentlichen Erklärungen, also zum Beispiel einem Fernsehinterview mit dem berühmten britischen Journalisten David Frost, solche Dinge überhaupt nicht mehr sagt. Plötzlich kommt ein sehr witziger Hitler, der einen Schäferhund zur Hochzeit mit der Henriette Hoffmann ihnen geschenkt hat und solche Dinge. Mhm. Also man merkt schon, ob das wirklich aus dem Herzen kam. Rückblickend würde ich sagen, bezweifle ich es.
Also er war nicht geläutert, sondern...
Reine Strategie, aber sehr geschickt akzentuiert. Und man merkt es auch, dass die Richter waren uneins. Also es gab eine lange, heftige Debatte um sein Urteil. Aber da haben sich dann die Amerikaner durchgesetzt, genauso wie Albert Speer, der noch tiefer wirklich in den Verfolgungsmaßnahmen und Ausbeutungen von KZ-Häftlingen und Zwangsarbeitern in ganz Europa involviert war.
Schnelle Frage noch. Sie haben, glaube ich, ja auch seinen Enkel getroffen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ich habe mit ihm korrespondiert.
Genau, ja. Was ist Ihr Eindruck? Er äußert sich ja ganz wenig über seinen Großvater in einem der jüngeren Essaybände. Gibt es einen Abschnitt, wo er sagt, okay, das ist das, was ich zu... Was ist Ihr Gefühl, wie diese Familie oder wie er konkret mit dieser Situation umgeht? Ist das Aufgabe der Will man das aufarbeiten?
Also das ist, glaube ich, auch wie er als Enkel, der ja Schirach nur ganz selten getroffen hat als Kleinkind. Also wenn Sie sich diesen Film mit David Frost und Schirach anschauen aus 1967, sehen Sie einen kleinen Buben in Lederhosen, und ich bin zu 90% sicher, dass das Ferdinand Schirach ist. Er hat sehr diplomatisch gemeint, er kann es nicht bestätigen, aber ich kenne Kinderfotos von ihm aus einem Zeitmagazin-Interview, also ich bin ziemlich sicher, aber es spielt auch keine Rolle, aber es zeigt die Schwierigkeit, mit so einem Erbe umzugehen. Und dazu kommt etwas, was ich in dem Buch auch, glaube ich, erstmals gemacht habe, ist, dass leider, das muss man schon sagen, die Amerikaner nicht imstande waren, zu trennen zwischen der Verantwortung von Schirach als Kriegsverbrecher, ja, und seiner Familie. Ja, also die Kinder sind teilweise bei fremden Familien aufgewachsen, waren in Heimen, dann im Internat. Die Mutter war ständig inhaftiert, dann wieder zurück. Also Richard von Schirach, einer der Söhne, hat sehr berührende Erinnerungen geschrieben. Das war der Jüngste, und er beschreibt diese furchtbare Kindheit, die dann noch dazu dazugekommen ist, ja, und alle sind unterschiedlich damit umgegangen. Ja. Also der Klaus von Schirach ist Anwalt geworden, hat auch die Familie vertreten, etc. Henriette von Schirach, da merkt man, die kippt völlig, ja, obwohl sie sehr erfolgreiche Memoiren geschrieben hat, ja, ist nicht imstande in diesem Hin und Her, also auch in diesem Bruch, zuerst gefeierte Frau des Reichsleiters und Reichsstatthalters von Wien und dann amerikanische Internierungshäftlingssituation und die Kinder irgendwo, also ist alles eine furchtbare, also ein glaube ich, geschulter Psychologe könnte da eine total spannende Geschichte machen. Und zum Beispiel der Vater von Ferdinand von Schirach war eine Zeit lang auch in einem Unternehmen angestellt von einem hochrangigen Nationalsozialisten, der mit Schirach gemeinsam im Reichstag gesessen ist, ja, hat dort die Tochter des Unternehmenschefs auch dann geheiratet. Aus dieser Verbindung stammt er. Die Ehe ist dann auseinandergegangen und ich habe ein bisschen einen Splitternachlass seines Vaters gefunden und das ist alles sehr, würde ich sagen, schwierig. Ja, es ist ständig dieser Versuch, einen Kontakt zum Vater zu bekommen, also aus der Haft entlassen wird, mietet die Familie ein Schloss in München, aber es gibt massive auch persönliche Konflikte mit Schirach und er endet ja dann tragisch in einer herabgekommenen Pension von zwei ehemaligen PDM-Führerinnen als Alkoholiker, was man ja lange auch in der Familie versucht hat zu vertuschen, hat man nie eigentlich ausgesprochen. Also insgesamt gesehen muss ich sagen, also ich möchte so ein Erbe nicht tragen und insofern finde ich schon sehr spannend, wie Ferdinand von Schirach damit umgegangen ist. Ja, also er, erstens mal die Wahl des Berufs ist schon interessant und dann auch, wenn man sich seine Romane ansieht und er hat eine ganz klare Position. Er hat ja auch ein großes Projekt über Kunstraub finanziert, um einmal da Licht ins Dunkel zu bringen, was einen Teil der Familie, also vor allem der älteren Söhne, vor allem den Klaus von Schirach, sehr irritiert hat, ja, dass man das gemacht hat. Aber das ist Teil dieser Geschichte, aber ich würde sagen, es ist ein extrem schwieriges Erbe und man merkt, wie lange das nachwirkt und ich glaube, dass für ihn meiner Meinung nach vor allem auch die Literatur durchaus eine Möglichkeit ist und wenn man die Themen genau beleuchtet, die er reflektiert und sehr erfolgreich international reflektiert, ist es auch so eine indirekte, ständige Reflexion über seinen Großvater, für den er nichts kann, ja, den er kaum gekannt hat, aber der vom Namen her eigentlich in sein Leben eingebrannt ist.
Wunderbar, dann sage ich danke sehr für die
Vielen
Zeit.
Vielen Dank, ich danke Ihnen für das spannende Gespräch, danke.
Das war ein Daily Podcast Spezial mit Oliver Radkolb. Die Fragen hat Christian Böhmer gestellt. Ton und Schnitt kamen von Dominik Kanzian und produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast, Fio oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Aber vor allem, hört doch bald wieder rein. Ich bin Caroline Bartosch und ich sage danke fürs Zuhören.